Deutschlandfunk zur Diskussion.
Ja, und ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Schön, dass Sie dabei sind. Am Mikrofon ist Thilo Kössler. Die New York Times sprach von der verrücktesten und turbulentesten Entwicklung im Nahen Osten der jüngsten Zeit. Die Süddeutsche Zeitung von einer Sensation. Beide meinten die Vereinbarung, die der Iran und Saudi-Arabien am vergangenen Freitag getroffen haben. Beide wollen nach vielen Konflikten wieder diplomatische Beziehungen aufnehmen. Und das alles geschah auf Initiative und unter Vermittlung und Führung Chinas. Das wird möglicherweise nicht nur die Region verändern, das ist auch ein weltpolitisches Signal. Während der russische Krieg in der Ukraine die ganze Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf sich zieht, betritt China machtvoll die Bühne des Nahen Ostens und macht Führungsansprüche geltend. Was sind die Konsequenzen? Für die unmittelbaren Beteiligten, die beiden Rivalen am Golf, Saudi-Arabien und Iran, aber auch für deren Nachbarn und die ganze Krisenregion, mehr noch, ist diese Entwicklung ein Indiz dafür, dass der latente Konflikt zwischen China und den USA in eine neue Phase tritt. Und was hat das alles für uns zu bedeuten, für Deutschland und Europa? Das ist unser Thema heute Abend. Ein Paradigmenwechsel, Fragezeichen, Chinas Griff nach dem Nahen Osten. Wir haben Gäste eingeladen, die gewissermaßen für die verschiedenen Akteure und Interessenlagen stehen. Für den arabischen Nahen Osten gewissermaßen spricht die freie Journalistin Christine Hellberg. Für den Mittleren Osten der iranischstämmige Politologe Ali Fatollah Nejad. Und für den Fernen Osten die Sinologin Angela Stanzel von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Schön, dass Sie alle hier sind im Studio. Einen schönen guten Abend. Und wir haben auch eine transatlantische Stimme in der Sendung. Der Politikwissenschaftler und unter anderem USA-Experte Stefan Fröhlich ist uns aus Bonn zugeschaltet. Schönen guten Abend auch nach Bonn, Herr Fröhlich.
Schönen guten Abend.
Lassen Sie mich in einer ersten kurzen, knappen Runde die verschiedenen Ebenen ansprechen, über die wir, glaube ich, reden müssen. Fangen wir mit dem Nahen Osten an, Christine Hellberg. Die Rivalität zwischen Saudi-Arabien und Iran hat eine ewig lange Vorgeschichte. Und sie hat eine religiöse Komponente. Und welche Rolle spielt diese religiöse Komponente in diesem Konflikt?
Die Vorgeschichte beginnt im 7. Jahrhundert. Wir müssen kurz dort anfangen. Die Muslime streiten um die Nachfolge.
Na, wir haben ja noch 45 Minuten Zeit.
Des Propheten Mohammed. Die Schiiten sagen, das muss auf jeden Fall ein Verwandter des Propheten Mohammed sein. Die Sunniten sagen, der Beste unter uns soll uns führen. Das war die ursprüngliche Spaltung zwischen Schiiten und Sunniten. Es folgten Jahrhunderte der sunnitischen Vorherrschaft mit verschiedenen sunnitischen Dynastien. Und dann im 20. Jahrhundert kommt eigentlich Ayatollah Khomeini im Iran und sagt, die Geistlichen erheben auch einen politischen Führungsanspruch mit der Herrschaft der Religionsgelehrten und damit eben auch einen politischen Führungsanspruch der Schiiten weltweit. Der Iran hat sich seitdem bemüht, diese schiitische Version der islamischen Revolution zu exportieren in Länder mit schiitischen Bevölkerungsanteilen. Und auf der anderen Seite entsteht bei den Sunniten auch ein politischer Islam in Form von Salafisten, in Form von Wahhabismus in Saudi-Arabien, eine radikale Version. Und die heiligen Stätten des Islam befinden sich nun mal in Saudi-Arabien. Deswegen versteht sich Saudi-Arabien als die Hüter der heiligen Stätte, als Vorsprecher der Sunniten. Fast 90% der Muslime weltweit sind Sunniten. Also im Kern ist es kein theologisches Problem, was dort umstritten ist. Es geht nicht um theologische Inhalte. Es ging schon immer um Führungsanspruch und um Vorherrschaft.
Ali Fatollah Nejad, unter der ideologischen Fassade geht es um handfeste Interessen. Christine Hellberg hat das angesprochen. Inwieweit geht es um Führungsansprüche am Golf, um geostrategische Konkurrenz?
Es ist sicherlich richtig, dass was Frau Hellberg gerade gesagt hat. Ich würde nur hinzufügen, dass dieser alte Konflikt gar nicht so alt ist, sondern vor der Revolution von 1979 waren die beiden ja auf der amerikanischen Seite, also das Saudi-Arabien und das Schah-Regime. Und der Turning Point war in der Tat 1979 mit dem mit der islamischen Revolution. Und wir haben seitdem größere Konflikte gehabt, aber wir haben auch Höhen und Tiefen gehabt innerhalb dieses Konfliktes, der machtpolitischer Natur ist, wo beide Seiten ihre Konfession oder ihre Religion, eine Spielart des islamischen Fundamentalismus und sogar auch Extremismus benutzen, um Machtansprüche in der Region geltend zu machen. Und beide sehen sich auch als potenzielle Führer der gesamten islamischen Welt.
Angela Stanzel, China ist bisher nicht oder nur wenig sichtbar als Akteur im Nahen Osten aufgetreten. Warum geht China jetzt in die Offensive?
Also es ist für China im Endeffekt die Umsetzung der Vision des chinesischen Präsidenten Xi Jinping, China, das Land als Weltmacht zu positionieren. Das ist ein chinesischer Traum, den er 2013 ausgerufen hat. Und dazu gehört eben auch, strategisch zu versuchen, über die asiatisch-pazifische Region hinaus den chinesischen Einfluss nicht nur wirtschaftlich, sondern eben auch politisch zu etablieren und die chinesischen Machtverhältnisse eben zu seinen Gunsten zu verschieben. Und das betrifft auch den Nahen und Mittleren Osten und das erklärt auch das Verhalten Chinas, das wir jetzt sehen.
Stefan Fröhlich, was ist die amerikanische Perzeption? Wird der Auftritt Chinas im Nahen Osten wahrgenommen als ein Versuch, die USA herauszudrängen aus dem Nahen Osten?
Ja, man muss vielleicht sagen, die offizielle Haltung ist natürlich eher eine positive. Sie muss es auch sein. Ich meine, man sollte nicht voreilig eine Friedensinitiative abtun. Hinter den Kulissen gibt es natürlich erhebliche Beunruhigung. Das ist vollkommen klar. Das ist in der medialen Aufbereitung zu spüren. Und das ist auch in den politischen Kommentaren natürlich deutlich zu merken. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, hat zunächst einmal eingeräumt, dass die Vereinigten Staaten keine aktive Rolle bei dieser diplomatischen Initiative gespielt haben, was natürlich allein schon verwunderlich ist oder mancher erstaunen mag, weil die Amerikaner eigentlich 2 Jahrzehnte lang seit Ende des Kalten Krieges den Nahen und Mittleren Osten sehr stark dominiert haben. Aber er hat auch das Ganze versucht, ein Stück weit runterzuspielen. Die chinesische Initiative, in der er gleichzeitig betonte, dass er eher davon ausgeht, dass der starke militärische Druck Saudi-Arabiens auf Iran ausschlaggebend gewesen sei. Also das heißt, und man gleichzeitig eben auch ein Auge werfen wollte auf die Rolle, die man ja nun schon seit einigen Zeiten kritisch beäugt, die Rolle eben Chinas im Nahen und Mittleren Osten. Und wir haben es ja eben gehört, in der Tat ist der dortige Einfluss oder Einfluss Chinas auch nicht nur über die Handels- und Energiekomponente hinaus, sondern auch sicherheitspolitisch enorm gestiegen.
Ja, wissen wir eigentlich, was diese Vereinbarung zwischen Saudi-Arabien und Iran unter chinesischer Vermittlung eigentlich umfasst? Gibt es da ein Papier? Was steht da drin?
Ich glaube, ein beachtlicher Teil dieses Abkommens ist nicht öffentlich. Und das bedeutet, dass wir bei all diesem Abkommen eigentlich mehr Fragen zu beantworten haben, als Antworten zu bieten haben. Unter anderem ist die Frage, was für Konzessionen natürlich die beiden Seiten sich einander gemacht haben. Beispielsweise ist die Rede, dass die iranische Seite von der saudischen Seite wollte, dass ein mittlerweile wohl der wichtigste persischsprachige Sender Iran International, was in London beheimatet ist und nun aufgrund von Terrorgefahr von seitens des iranischen Regimes nunmehr nach Washington umgezogen werden soll, dass Iran International geschlossen wird. Und das wäre natürlich unter Demokratiepunkten etwas nichts Gutes. Und insgesamt stellt sich die Frage, ob solch ein Abkommen nicht eher dazu gedacht ist, autoritäre Stabilität herzustellen, zwischen zwei wichtigen Autokratien in der Region, als dahin zu gehen, dass wir wirklich eine Pazifizierung jeder Regionalpolitik sehen.
Haben Sie Hoffnung auf Entspannung, Christine Hellberg?
Ich würde dieses Abkommen nicht überbewerten. Zunächst mal sprechen ja beide Länder schon seit 2 Jahren hinter den Kulissen. Das hat vor allem im Irak stattgefunden, auch mal zwischendurch im Oman, immer dann, wenn es um den Jemen ging. In erster Linie geht es, glaube ich, darum, wieder diplomatisch ins Gespräch zu kommen, damit man einfach Gesprächskanäle hat, wofür womöglich stattfindende Eskalationen gerade zwischen Israel und dem Iran. Ich denke, beide Länder haben verstanden, dass diese Auseinandersetzung der vergangenen Jahre ihnen mehr geschadet haben, als genutzt haben. Keine Seite konnte sich in der Region durchsetzen auf Kosten des anderen. Politisch und wirtschaftlich hat man eigentlich verloren an allen Fronten. Saudi-Arabien hat eigentlich in den Konflikten im Jemen und in Syrien den Kürzeren gezogen. Da konnte der Iran sich durchsetzen mit seinen Interessen. Auf der anderen Seite ist Iran international sehr isoliert zum jetzigen Zeitpunkt, auch nochmal durch die Niederschlagung der Proteste im eigenen Land, die Drohnen, die an Russland verkauft wurden und in der Ukraine auftauchen. Wir haben die verstärkten Sanktionen seitens des Westens. Das heißt, der Iran verspricht sich, glaube ich, mit diesem Schritt vor allem einen Schritt heraus aus der internationalen Isolation. Und Saudi-Arabien hat dann eben auch noch einen wichtigen Aspekt. Es möchte nämlich nicht in der Schusslinie stehen zwischen Israel und Iran. Denn angesichts der Tatsache, dass wir kein Nuklearabkommen sehen werden, das ist faktisch tot, droht ja Israel einseitig mit Militärschlägen auf iranische Atomanlagen. Und die Die Vergeltung Irans würde logischerweise sich zunächst gegen Saudi-Arabien richten. Und diesen Preis ist Saudi-Arabien, glaube ich, nicht bereit zu zahlen. Und deswegen sagt man, wir gehen wieder ins Gespräch, weil dann können wir in einem solchen Fall deeskalieren.
Hat das, was da geschehen ist, Herr Fröhlich, eine erkennbar anti-amerikanische Note? Ist das allen Beteiligten gemeinsam, dass sie versuchen wollen, den amerikanischen Einfluss in der Region zu beschneiden?
Ja, also eins ist, denke ich, klar. Alles, wir haben das ja jetzt zuletzt auch wiederum, gerade vor einigen Tagen beim Parteikongress, Volkskongress in China sehr, sehr deutlich gehört. Die Machtansprüche, die globalen Chinas, und die sind vor allen Dingen gegen die Vereinigten Staaten gerichtet. Und das ist ja das Narrativ, das politische Narrativ, das Russland, sprich Moskau und Peking auch teilen. Es geht darum, auf Augenhöhe oder Augenhöhe mit den Vereinigten Staaten zu reklamieren, mit dem Westen, und damit zuvorderst eben den USA. Das ist das eine. Insofern ist alles, denke ich, was wir an Initiativen dieser Art erleben, genauso wie unlängst der 10-Punkte-Plan, von dem wir auch noch nichts Genaueres wissen, mit Blick auf die Ukraine, ist natürlich nicht nur ein in der jetzigen Zeit, wo China ja nun ein Stück weit auch was die Wirtschaft anbelangt und insgesamt so gut und stark nicht dasteht, wie das in den letzten Jahren dahergekommen ist, also so kraftstrotzend, ist das natürlich ein klares Signal, nicht nur an den globalen Süden, sondern es ist natürlich auch ein Signal Richtung der Vereinigten Staaten, welche Ansprüche hier angemeldet werden. Also daran kann es gar keinen Zweifel geben. Und ich glaube, es ist auch ein Zeitpunkt, man darf das nicht unterschätzen, auch die Staaten im Nahen und Mittleren Osten. Das ist natürlich hat eine längere Vorgeschichte und eigentlich so lange, seitdem die Vereinigten Staaten seit etwa 10 Jahren unter der zweiten Obama-Administration sich allmählich sukzessive aus dem Nahen und Mittleren Osten zurückgezogen haben. Und seitdem wird ja auch von einem politischen Machtvakuum gesprochen, in das nicht nur Russland hineingestoßen ist, Stichwort Syrien, sondern in den letzten Jahren eben auch verstärkt, eher auf leisen Sohlen, Peking. Und die Staaten im Nahen und Mittleren Osten reklamieren auch eben ihre eigenen Ansprüche als regionale Akteure, pochen natürlich darauf und erinnern auch den Westen gerne daran, an das Nicht-Einmischungsprinzip, an die staatliche Souveränität etc. Und China ist in diesen Fällen natürlich, hat eine klare Position, nämlich es sagt, wir mischen uns in innere Angelegenheiten nicht ein. Das ist das, was diese Staaten für sich reklamieren. Insofern spielt das alles schon ein Stück weit in Richtung, auch Saudi-Arabien, lange Zeit ja der strategische Partner für die USA, spielt das alles natürlich ein Stück weit gegen die Ordnungsansprüche, die lange Zeit gelten in der Vereinigten Staaten, die aber seit dem Rückzug eben seit 10 Jahren unter der zweiten Obama-Administration schon sehr, sehr erkennbar ihre Wirkung gezeigt haben.
Und Frau Stanzl, China sieht die Gelegenheit, eine weitere Gelegenheit, Herr Fröhlich hat gerade dieses 12-Punkte-Programm mit Russland und Ukraine angesprochen, sich als Friedensstifter zu präsentieren und erhofft sich Prestige gewinnen oder was ist die Hoffnung?
Genau, also vor allem das Image als Weltmacht aufzubauen, weltweit, so wie Herr Fröhlich sagte, das ist natürlich vor allem auch an den globalen Süden gerichtet. Aber vor allem geht es auch darum, sich als die bessere Weltmacht darzustellen, als die, die tatsächlich Frieden herbeiführen kann, ob es jetzt in der Ukraine ist oder eben im Nahen und Mittleren Osten. China hat ja schon in der Vergangenheit versucht, sich etwas stärker einzubringen, beispielsweise in dem Konflikt zwischen Israel und Palästina. Diese Vermittlerrolle sozusagen geht schon zurück auf 2021 auf dem Besuch Wang Yis in der Region. So sehen das zumindest auch chinesische Experten, dass Wang Yi, der chinesische Außenminister, damals versucht hat, sozusagen die Grundlage zu legen für das, was heute passiert. Gleichzeitig ist China natürlich noch sehr weit davon entfernt, jetzt dieses Machtvakuum in dieser Hinsicht, in dieser politischen Hinsicht zu füllen. Und ich würde auch mal sagen, dass China das gar nicht möchte. China möchte nicht der Sicherheitsgarant in der Region werden und möchte nicht eins zu eins die USA ersetzen. Aber es kann dort, weil es auch natürlich anhand der Erfahrungen der USA gesehen hat, was für eine große Anstrengung das bedeutet.
Und wie man sich die Finger verbrennen kann.
Wie man sich die Finger verbrennen kann und natürlich wie viele Ressourcen man eigentlich investieren müsste, um tatsächlich so ein Vakuum sozusagen zu erfüllen.
Kirsten.
Also aus Sicht der Staaten, vor allem der Golfstaaten, ist China ja der sehr viel einfachere Partner. China ist ja schon seit Jahrzehnten in der Region aktiv. Er ist der Hauptabnehmer saudischen Erdöls. Es ist der wichtigste Handelspartner inzwischen von Saudi-Arabien. Und China teilt eben mit den Ländern der Region vor allem ein autokratisches politisches Modell. Das heißt, da kommt eben kein Außenminister oder Präsident und möchte gerne über Menschenrechtssituationen im Land sprechen oder über Demokratiedefizite. Das macht China attraktiv für die Staaten am Golf. Und Saudi-Arabien und andere haben ihre eigene Außenpolitik ja längst diversifiziert. Das heißt, mit dem Rückzug der USA, der unter Obama begonnen hat, Herr Fröhlich hat es gerade angesprochen, haben die Länder der Region sich umorientiert, haben gesagt, wir wollen gar nicht diese Polarisierung, wir wollen uns nicht entscheiden zwischen Europa und Russland, wir wollen uns nicht entscheiden zwischen China und den USA, sondern wir brauchen alle. Die saudische Wirtschaft wächst, wir brauchen alle Partner weltweit und wir nehmen uns von allen das, was wir gebrauchen können in unseren eigenen Interessen.
Wir haben jetzt so ein bisschen die Motivlage der Beteiligten, unmittelbar Beteiligten besprochen. Aber ich glaube, in einem Punkt haben alle ein gemeinsames Interesse und das ist das Atomprogramm des Iran. Weder China noch die Vereinigten Staaten noch Saudi-Arabien haben ein Interesse daran, dass der Iran die Bombe bekommt. Glauben Sie, dass da sich eine neue Initiative möglicherweise auftut, ein neuer Impuls?
Das ist momentan noch schwierig zu beurteilen. Es kann aber sein, dass wir, falls wir nicht die Wiederaufnahme von Straßenprotesten innerhalb des revolutionären Prozesses in Iran in den nächsten Wochen und Monaten sehen werden, wovon ich allerdings nicht ausgehe, weil die Situation in Iran nach wie vor sehr desolat ist, die Kluft zwischen Staat und Gesellschaft irreversibel ist, denke ich, dass dieser revolutionäre Prozess weitergeht. Und das stellt natürlich vor allen Dingen auch die westlichen Hauptstädte vor einer großen Herausforderung, weil eine Wiederbelebung des Atomdeals just in dieser Zeit eigentlich auch ein Dolchstoß sein könnte für die Demokratiebewegung in Iran. Wie wir wissen, nach der Implementierung des 2015er Atomdeals im Januar 2016 ging das Gros der ökonomischen Fründe an semistaatliche und staatliche Entitäten in Iran, also an das Regime. Und das würde dann natürlich in solch einer Zeit eine Zementierung des Regimes bedeuten. Aber die iranische Lage ist eine schwierige. Es wurde schon angesprochen, es gibt immensen innen- und außenpolitischen Druck, innenpolitisch aufgrund des revolutionären Prozesses, außenpolitisch aufgrund zunehmender Isolierung, auch international. Und das hat die Iraner dazu gebracht, jetzt auch dieses Abkommen zu unterzeichnen. Und das haben die Saudis auch für sich genutzt, diese temporäre iranische Schwäche. Und in Bezug auf den Nukleardeal können wir natürlich, das was Frau Hellberg schon angesprochen hat, intensivere israelische Sabotageaktionen noch sehen gegen das iranische Atomprogramm. Und in dessen Zuge gibt es natürlich die Gefahr, dass die iranische Seite darauf reagiert, wie in der Vergangenheit auch, indem man Sabotageakte im Persischen Golf macht und dann der Höhepunkt im September 2019, als wohl iranische Drohnen sehr gezielt die größte Ölanlage in Saudi-Arabien in Abrair und Khurais getroffen hatten. Und durch solch ein Abkommen will, glaube ich, China sicherstellen, dass es nicht zu solch einer Eskalation kommt, weil es vitales chinesisches Interesse ist, dass die Region des Persischen Golfes, wo viele chinesische Erdöllieferanten beheimatet sind, stabil bleibt. Saudi-Arabien ist der wichtigste Abnehmer und wir haben ein Vierjahreshoch in Bezug auf chinesische Erdölimporte aus Iran, auf semi-legalen Weg wohlgemerkt.
Glauben Sie, Herr Fröhlich, an eine Wiederbelebung dieses Atomdeals mit dem Iran?
Ich glaube ehrlich gesagt nicht daran, aus verschiedenen Gründen. Ich denke, es ist auch Saudi-Arabien und ich denke gleichermaßen den Vereinigten Staaten sehr wohl bewusst, dass es keine Sicherheitsgarantien, chinesische Sicherheitsgarantien geben kann in der Form. Das liegt ja auch schon in der Natur der Sache. China schickt sich an, hier als neutraler Vermittler mehr oder weniger zu agieren. Das waren die Vereinigten Staaten natürlich, obwohl sie das vorgeblich auch getan haben, in all den Jahren ihrer Präsenz im Nahen und Mittleren Osten, aber im Grunde genommen ja nie. Sie haben nun eine klare Position bezogen, die allenfalls mal unterbrochen worden ist, zeitweise in der zweiten Obama-Administration, wo es also etwas kritisch das Verhältnis zu Saudi-Arabien kritischer wurde. Trump hat das versucht zu korrigieren. Biden einmal mehr ist auch ein Stück weit eben wieder zurückgerudert, so ein bisschen in die Rolle von Obama diesbezüglich geschlüpft. Und genau das ist ja das, was wir eben schon gehört haben, was Saudi-Arabien dazu bewogen hat, seine Kontakte zu diversifizieren und eben zu sagen, wir holen uns das, was wir brauchen, von allen Akteuren. Und der Nahe Mittlere Osten ist nun mal geopolitisch sozusagen ein Schachbrett mit verschiedensten externen wie regionalen Akteuren. Heißt, es gibt Grenzen für diese Sicherheitsgarantie, was das Atomabkommen anbelangt. Und ob Iran, das wird entscheidend sein, wird aber für Saudi-Arabien natürlich der zentrale Punkt sein. Wenn man diese Verhandlungen, wenn die irgendwann konkret werden soll, diese diplomatische Initiative, dann wird Saudi-Arabien darauf drängen, dass der drohende Bau von iranischen Nuklearwaffen zum Thema wird. Das ist vollkommen klar. Und das heißt, das muss thematisiert werden. Und wie weit China sich in der Rolle sieht oder auch überhaupt in diese Rolle schlüpfen will, Iran dann dazu bewegen, eben tatsächlich auf dieses Atomprogramm zu verzichten, die Sicherheitsgarantie schlechthin für das bis dato eher isolierte Iran, das natürlich jetzt durch diese Initiative ein Stück weit aus der Isolation zu hoffen kommt. Aber das wird, glaube ich, also der ganz zentrale Lackmustest sein, auch für diese Verhandlungen. Das Atomprogramm wird definitiv in dem Zusammenhang thematisiert. Und das, wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, das, was wir bisher sehen und wissen von der Initiative ist, es sollen die diplomatischen Beziehungen wieder aufgenommen werden, im Bereich Sicherheit und Wirtschaft kooperiert werden. Mehr wissen wir im Grunde genommen noch nicht.
Da rätseln Aber wir könnte noch. Es sein, Christin Herberg, dass doch ein positiver Effekt davon ausgeht, dass diese Geschichte eine gewisse Eigendynamik dahingehend entwickelt, dass sich Lösungsperspektiven für den schrecklichen Bürgerkrieg im Jemen und den noch schrecklicheren möglicherweise Bürgerkrieg in Syrien abzeichnen.
In Syrien haben wir ja keinen Bürgerkrieg. Wir haben einen Krieg, wir haben einen Stellvertreterkrieg.
Ein Stellvertreterkrieg, das ist der jemenitische Krieg auch.
Also was mich wirklich, also der einzige Bereich, wo ich ein bisschen Hoffnung habe, ist, was den Jemen betrifft. Wir haben ja in Jemen die Situation, dass die schiitischen Houthi-Rebellen die letzten Jahre eigentlich eine Vorherrschaft aufbauen konnten im Norden und im Westen des Landes. Sie kontrollieren die Hauptstadt Sana'a. Aus dieser Hauptstadt wurde der Ministerpräsident Hadi mit seiner Regierung vertrieben. 2014, er wird unterstützt von der Militärkoalition, die eben Saudi-Arabien anführt. Das heißt, ein klassischer Stellvertreterkrieg. Saudi-Arabien hat mit seinen ganzen militärischen Investitionen nichts erreicht, außer großes Leid zu bringen über die Jemeniten, muss man mal sagen, und die Vorherrschaft der Houthi-Rebellen eigentlich zu zementieren. In diesem Konflikt wäre es entscheidend, dass beide Länder, Iran und Saudi-Arabien, sich zurückziehen, aufhören, ihre Stellvertreter vor Ort zu unterstützen. Es gab im letzten Jahr Verhandlungen zum Jemen, die fanden in Saudi-Arabien statt. Da haben die Houthi-Rebellen nicht mehr teilgenommen, weil sie sich militärisch in der Übermacht sehen und nicht bereit sind, da irgendetwas abzugeben, solange Iran sie eben so massiv unterstützt. Und wir haben gesehen, dass die Houthi-Rebellen eben sehr zuverlässig als Stellvertreter des Irans in der Region agieren, indem sie saudische Erdölanlagen mit Drohnen beschießen aus dem Jemen heraus. Das ist die große Hoffnung. Wenn sich Iran und Saudi-Arabien jetzt ins Benehmen setzen, dass dieser Umweg über den Jemen nicht mehr notwendig ist und dass tatsächlich die lokalen Akteure im Jemen sich an einem Tisch zusammensetzen, und zwar auf neutralem Boden, und dann wirklich zu einer Einigung kommen, die dieses Elend mittelfristig irgendwie beendet.
Sie hören den Deutschlandfunk. Paradigmenwechsel, Fragezeichen, Chinas Griff nach dem Nahen Osten ist unser Thema. Es diskutieren Ali Fatollah Nejad, Politologe, Stefan Fröhlich, Universität Erlangen-Nürnberg, auch ein Politikwissenschaftler, Christin Herberg, gerade gehört, freie Journalistin, und Angela Stanzel von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Frau Stanzel, ist es eigentlich ein Zufall, dass diese, ich sag mal, Einigung just zum Zeitpunkt des chinesischen Volkskongresses bekannt geworden ist?
Das ist schwer zu sagen. Es könnte Zufall gewesen sein und dann wurde das bestimmt in Peking ganz groß gefeiert. Kann natürlich auch genau geplant gewesen sein, dass es just zu dieser Zeit stattfinden wird. Aber ich würde mal sagen, auch nachdem wir unsere Vorsprecher gehört hatten, was Frau Hellbeck sagte, ich meine, das war ja schon in der Mache. Auch ohne China scheinen ja beide Staaten, Saudi-Arabien und der Iran, ein Interesse daran gehabt zu haben, zu einer Einigung zu kommen. Und wenn ich mal gemein bin, dann würde ich China ja fast als Trittbrettfahrer bezeichnen, der da aufgesprungen ist auf den Zug und mit dem Einverständnis beider Staaten sich jetzt feiern kann als den großen Mediator. Wie viel tatsächlich an Engagement da hineingegangen ist von chinesischer Seite, werden wir vielleicht nie wissen oder lange zumindest nicht wissen. Fakt ist trotzdem auch, dass China sich auf auf der einen Seite zwar lange bemüht hat, aber auf der anderen Seite eigentlich nicht wirklich Erfahrung hat mit Vermittlung und Mediation und bislang ja auch eigentlich nicht viel Erfolg hatte damit. Und deswegen, klar, ist es ein perfektes Timing, dass jetzt gerade zum großen Volkskongress, in dem Xi Jinping auch wieder bestätigt wird als Präsident, man so einen großen Erfolg feiern kann.
Ich möchte mal, Herr Fröhlich, eine amerikanische Stimme zitieren. Die Zeitschrift The Atlantic hat geschrieben, dieser Deal ist Teil einer intensivierten Kampagne Pekings, die amerikanische Macht zu unterminieren und die Weltordnung umzugestalten. Ist das insgesamt ein Signal, dass dieser übergeordnete Konflikt zwischen China und den Vereinigten Staaten an Schärfe gewonnen hat?
Also ich meine nicht, dass diese Initiative diesen Konflikt jetzt noch zusätzlich angeheizt hat. Fest steht, das werden die meisten oder sagen die meisten Stimmen, Sie haben jetzt eine sehr kritische Stimme gerade zitiert, die gibt es natürlich viele in den Vereinigten Staaten, aber es gibt auch die Selbstkritischen, die klar und deutlich sehen, dass das, was wir eben schon angesprochen haben, eben ursächlich für diese Entwicklung oder mitursächlich für diese Entwicklung ist. Die Vereinigten Staaten haben sich sehr bewusst in den letzten 10 Jahren aus der Region zurückgezogen. Sie haben ihre Militärpräsenz, wie wir alle wissen, in Afghanistan beendet. Sie haben sich sowohl in den Konflikten im Jemen wie auch in Syrien oder auch bei dem klassischen Nahostkonflikt zwischen den Israelis und den Palästinensern auffällig zurückgehalten.
Wie wichtig ist der Nahe Osten noch für die USA?
Der Nahe Osten ist nach wie vor zentral und wichtig, allein für das Selbstverständnis einer Supermacht. Aber es gibt eigentlich klar und deutlich Anzeichen dafür, warum der Nahe und Mittlere Osten nicht die zentrale Rolle spielt. Unter Obama ist ja auch schon sozusagen der berühmte Pivot oder die Hinwendung Richtung asiatisch-pazifischer Raum erfolgt. China ist der vordringlichste oder die Herausforderung Chinas ist die vordringliche Herausforderung für die Vereinigten Staaten. Und dann jene natürlich mit der Konflikt mit Russland. Und das, was wir, die Regionalkonflikte haben tatsächlich, das sieht man sehr deutlich auch in den Sicherheitsdokumenten, den relevanten in den USA in den letzten Jahren, die haben insgesamt an Bedeutung eben abgenommen. Das hat auch was damit zu tun, dass in der Gesellschaft insgesamt das, was unter Stichworten der humanitären Intervention gelaufen ist, das Konflikt- und Krisenmanagement der letzten 15 Jahre in Irak, Afghanistan etc., dass das in der Gesellschaft schlicht und einfach nicht mehr gutiert wird. Die Mehrheit wünscht es eben nicht, und zwar parteiübergreifend. Das darf man nicht vergessen.
Ja, Herr Präsident Obama, wenn ich da ergänzen darf, was Herr Fröhlich gerade gesagt hat, Präsident Obama ist angetreten, um amerikanische Soldaten nach Hause zu holen. Keine weiteren Interventionen mehr. Wir erinnern uns an die Bush-Jahre, die katastrophale Intervention im Irak, auf Lügen gebaut, völkerrechtswidrig. Das heißt, die Bereitschaft der amerikanischen Öffentlichkeit, solche Interventionen weiter mitzutragen, hat sich da sehr reduziert. Das Einzige, was die USA übrigens noch tun im Nahen Osten, ist Kampf gegen den Terror. Nach wie vor. Die einzige Militäraktion der Vereinigten Staaten war 2014 die internationale Allianz gegen den sogenannten Islamischen Staat, IS. Dafür hat man nochmal international ein Bündnis zusammengeschmiedet. Man hat im Irak und in Nordostsyrien den Islamischen Staat militärisch besiegt, zurückgedrängt. Er ist übrigens gerade dabei, wieder zu erstarken. Die Amerikaner sind mit 800 Soldaten noch in Nordostsyrien präsent. Sie garantieren dort eine gewisse kurdische Autonomie, die in den letzten Jahren entstanden ist. Das ist natürlich ein sehr geringer Einsatz, um den einzigen außenpolitischen Erfolg im Nahen Osten zu zementieren, nämlich diesen vermeintlichen Sieg über den IS. Also nach wie vor höchstens Kampf gegen den Terror, aber keine Einmischung, kein Regime-Change und kein Schutz von Zivilisten, den es zum Beispiel vielleicht in Syrien gebraucht hätte.
Dieselbe Frage einmal in Richtung China gewendet, Frau Stanzel. Wie wichtig ist der Nahe Osten für China oder wird der Nahe Osten noch für China?
Also der Nahe Osten ist nicht die wichtigste Weltregion für China. Es ist immer noch in erster Linie die Tankstelle für China mit Blick auf die Öl- und Gasimporte. Wirtschaftlich gewinnen einige Länder an Bedeutung, aber gar kein Vergleich zu den USA als Handelspartner beispielsweise oder auch Europäer. Natürlich spielt es China in die Hände, wie gesagt, sein Image aufbessern zu können, politisch auch Länder finden zu können, die, ich sage immer, China sucht Follower, also Länder, die China folgen und die politische Linie Chinas mittragen und sich eben auch nicht in die inneren Angelegenheiten Chinas einmischen. Wir hatten das vorhin auf umgekehrte Art und Weise. Und man kann die USA ärgern, Ne? Also man ist dort und verstößt auch hier und da mal gegen Sanktionen, die beispielsweise gegen den Iran verhängt wurden und piesackt die USA so ein bisschen. Man ist aber, wie gesagt, auch nicht bereit, so viel zu investieren, um dort die Rolle des Sicherheitsgaranten zu spielen. Was interessant ist, denke ich, für die Chinesen, und das ist ein Spannungsfeld, ist, dass je mehr die USA sich aus dem Nahen und Mittleren Osten zurückziehen, so wie Herr Fröhlich gerade sagte, desto mehr Ressourcen können die USA in die indopazifische Region investieren. Und das betrifft eben China.
Ist es möglicherweise die Hoffnung Chinas, durch dieses Nahost-Thema die Amerikaner ein bisschen abzulenken
Ganz
von dieser pazifischen Initiative?
Ganz genau. Man piesackt, wie gesagt, die USA und zeigt, je mehr ihr euch hier zurückzieht, desto mehr werden wir hier sein, präsent sein und mit Saudi-Arabien Deals abschließen und versuchen, Saudi-Arabien beispielsweise davon zu überzeugen, Ölgeschäfte in chinesischer Währung und nicht in US-Dollar abzuschließen. Also man hat schon einige Hebel gefunden, mit denen man die USA oder die Aufmerksamkeit der USA hat, wenn man sich im Nahen Osten engagiert.
Wie groß, Herr Fröhlich, schätzen Sie denn das Eskalationspotenzial ein im Nahen Osten? Das ist wirklich, dass sich da ein Konflikt zwischen den USA und China manifestiert.
Also das halte ich oder schätze ich als sehr gering ein. Wenn es eine Konfrontation geben sollte, ich meine, wir alle wissen und kennen das Worst-Case-Szenario und das ist eben die Taiwan-Frage, aber dann wird sich das natürlich im indopazifischen Raum, pazifischen Raum abspielen, aber mit Sicherheit nicht im Nahen und Mittleren Osten entladen. Also daran hat weder China ein Interesse noch die Vereinigten Staaten, so wie beide Seiten übrigens mit Sicherheit kein Interesse daran haben, an einer größeren Auseinandersetzung oder einer militärischen Konfrontation. Insofern glaube ich, geht von dieser Initiative mit Sicherheit, das sollten wir nicht überbewerten, jetzt nicht in etwa ein Signal aus, das ist eine Provokation für die Vereinigten Staaten oder bedeutet eine Provokation. Es ist ein Weckruf für die Vereinigten Staaten, es rückt ihnen ins Bewusstsein tatsächlich, was der Rückzug eben mitbewirkt hat und dass China tatsächlich auf dem Vormarsch ist. Aber darüber braucht man den politischen Washington niemand aufzuklären, das weiß man seit 2 Jahrzehnten dort. Insofern glaube ich, es ist, glaube ich, mehr die Entwicklung insgesamt, die beunruhigend ist, auch mit Blick auf den wichtigen strategischen Partner Saudi-Arabien oder die Entwicklung in der Region, die wir ja eben schon angesprochen haben, heißt, insgesamt sind halt viele Länder, und das zeigt übrigens auch die erstaunliche Reaktion, die positive Reaktion in der arabischen Welt, was eigentlich ungewöhnlich ist, weil sich in den vergangenen Jahren als solche immer als Ausläufer des Kalten Kriegs noch immer harte Bruchlinien durch die Region gezogen haben. Aber insgesamt ist das Urteil relativ oder das Echo auf diese Initiative sehr, sehr positiv in der arabischen Welt. Das darf man nicht vergessen bei all dem. Selbst in Israel sieht man die Möglichkeit, zumindest hinter den Kulissen mit Saudi-Arabien ins Gespräch zu kommen.
Ali Fatollahejad, auf jeden Fall kann man sagen, dass China für die Akteure in dieser Region der bequemere Partner ist, mit Blick auf, Ansprüche, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit etc.
Absolut, das ist auf jeden Fall der Fall. Die Saudis, das ist ja auch bekannt, da gibt es eine große Desillusionierung gegenüber dem traditionell starken Partner der USA. Da gab es auch im Zuge der iranischen Angriffe auf Infrastruktur, Ölinfrastruktur in Saudi-Arabien die Ansicht, dass die Amerikaner da nicht zur Seite gesprungen sind. Und das war sicherlich auch eine berechtigte Kritik. Und jetzt soll es just Mitte diesen Monats Militärübungen geben zwischen Saudi-Arabien und den Amerikanern in Bezug auf Drohnen und Raketenabwehr. Also, dass die Amerikaner da doch jetzt zu spät allerdings wahrscheinlich reagieren auf saudische Wünsche, da die Verteidigungskapazitäten hochzusetzen. Und für Iran ist China natürlich ein wunderbarer Partner, vor allen Dingen in der Regimepropaganda, die dieses Abkommen natürlich feiert als Ende der westlichen Ära, als Konfirmierung dessen, dass die sogenannte strategische Partnerschaft zwischen Teheran und Beijing in einem 25 Jahre Abkommen vom März 2021 festgehalten, wo wir allerdings die Inhalte ja nicht kennen, nunmehr zum Sieg gekommen ist. Also da wird auch in Bezug auf Iran und China sehr viel überzeichnet. Es gibt keine strategische Partnerschaft, aber natürlich präferieren die Iraner solch eine Partnerschaft mit den Chinesen, weil die Chinesen natürlich nicht auf die Idee kommen, über Menschenrechte zu reden. Aber China ist nicht der Partner, der so hochgelobt wird in Iran. China hat kaum Investitionen in Iran gemacht, trotz dieses Abkommens, trotz beispielsweise falscher Berichte, auch der New York Times über 400 Milliarden Investitionsvolumen der Chinesen in Iran im Zuge dieses Abkommens. Also da wird sehr vieles überzeichnet. Und auch in diesem Abkommen denke ich, dass wir einiges überzeichnen. Wir dürfen nicht vergessen, dass die iranische Regionalpolitik eng verbunden ist mit der Identität der Islamischen Republik. Das bedeutet, die Achse des Widerstands von Seiten Irans wird weiterhin aktiv sein. Sie waren ohnehin in den letzten Jahren kaum aktiv, weil die Iraner weniger Geld hatten, um diese Milizen finanziell zu unterfüttern. Also gab es eine relative Beruhigung. Aber ich gehe nicht davon aus, dass dieses Abkommen zu einer geopolitischen Revolution, wie manche Medien schreiben, führen wird.
Ich hab mir die Reaktion angeguckt, gerade in der amerikanischen Presse, die war ja überwältigend. Und ich habe das verglichen mit den Reaktionen hier und fand, dass hier das Medienecho doch sehr gering war, Christin Hellberg. Wird die ganze Geschichte, wie sie sich zugetragen hat, hier unterbewertet?
Vielleicht überbewerten das manche amerikanische Medien, die damit auch eine gewisse Kritik verbinden. Hier, Sie haben recht, es wurde wahrgenommen, es wurde besprochen, es wurde jetzt nicht so hochgelobt. Ich denke, es ist auch im Sinne der Europäer, wenn sich diese beiden Länder verständigen. Ich sehe da aber eigentlich eine ganz grundsätzliche Tendenz im Nahen Osten gerade, von diesen autokratischen Machthabern sich miteinander zu arrangieren. Ich sehe doch, dass...
Und sich gegenseitig zu stützen.
Ja. Das ist ja im Sinne des eigenen Machterhalts. Eigentlich geht es all diesen Führern, wir haben es hier ausschließlich mit Autokratien zu tun. Israel ist noch eine letzte Demokratie, arbeitet gerade an der Abschaffung der eigenen Justiz, also an der Abschaffung der eigenen Rechtsstaatlichkeit, wenn man so möchte. Aber in der Region haben wir es nur mit Autokratien zu tun und die sind nun mal sehr pragmatisch im Umgang miteinander. Und wann immer es sich lohnt, sich mit dem Gegner von vorgestern jetzt wieder zu einigen, wird man das tun. Wir sehen zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate. Sie sind ein sehr gutes Beispiel dafür. Sie haben das Abraham-Abkommen geschlossen mit Israel, damals als erstes Land. Es sind dann darauf gefolgt noch Marokko und Bahrain und Sudan, genau die vier Länder der arabischen Welt, die sich also mit Israel geeinigt haben langfristig. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben letztes Jahr schon Syriens Machthaber Bashar al-Assad zum Staatsempfang begrüßt im eigenen Land. Und jetzt sehen wir, dass eben auch im Zuge des Erdbebens, das den Südteil der Türkei und Nordsyrien vor allem getroffen hat, die arabische Welt dabei ist, die Beziehungen wieder nach Damaskus zu normalisieren. Das heißt, ein großer Gewinner dieser Entwicklung ist auch Präsident Assad in Syrien. Dort sehen wir, dass der Iran eigentlich sehr erfolgreich war mit seiner Strategie. Syrien ist ein Schlüsselland für alle diese Länder, denn es liegt genau in der Mitte. Es ist eine Verbindung zwischen Mittelmeer, zwischen Iran. Der Iran hat seine schiitische Achse, die von Teheran über Bagdad, Damaskus bis nach Beirut und dann eben an Israel heranreicht, stabil aufgebaut. Sie können weniger Geld ausgeben, das ist richtig, was Sie gerade gesagt haben, aber dennoch sehr erfolgreich. Und wir sehen eben, dass eigentlich im Zuge dieses zunehmenden Pragmatismus die Länder der Region sich einigen. Das bedeutet nichts Gutes für die Menschen in der Region, aber es bedeutet, dass die Länder oder die Führer dieser Länder eben vor allem den eigenen Machtanspruch damit sichern, dass sie sich wieder einigen und pragmatisch zusammenarbeiten.
Wenn ich auf die Karte gucke, sehe ich, dass die Entfernung von Teheran oder Riad nach Washington und nach Peking größer ist als die Entfernung nach Europa, Herr Fröhlich. Hat Europa überhaupt noch da Karten im Spiel in der Region oder sollten wir uns nicht viel mehr dafür interessieren?
Ja, man muss klar und deutlich sagen, tun wir uns dafür, aber eins ist auch klar.
Wir stehen absolut abseits.
Wir stehen absolut abseits und das Bewusstsein dafür wird jetzt natürlich dadurch verstärkt, dass die Vereinigten Staaten sich sukzessive zurückgezogen haben aus der Region. Und das wird uns eben auch deutlich, wie sehr wir natürlich trotz allem in den letzten beiden Jahrzehnten oder vor allen Dingen in den 90er Jahren oder der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts trotz allem nie mehr als natürlich die Rolle des Juniorpartners in dieser Region erfüllt hat. Die
Erwartungen waren immer groß. Wobei wir heftige wirtschaftliche Interessen haben. Das
die
konnte
haben
man
wir,
ja erst die, an dem Gasabkommen mit Katar sehen.
Die haben wir. Jetzt natürlich ja. Ich meine aktuell, aber jetzt reden wir von den jüngsten neuesten Entwicklungen. Jetzt brauchen wir das. Jetzt heißt das Motto natürlich auch für unsere Wirtschaft Diversifizierung, nachdem wir eben gesehen haben, wie gefährlich einseitige Abhängigkeiten sind. Sie schaffen Verwundbarkeiten, ob das im Fall Russlands gilt. Und das wird uns im Übrigen, jetzt ein anderes Thema, aber das wird uns mit Blick auf China natürlich auch treffen in der nächsten Zeit. Und das wird eine der größten Herausforderungen werden, denn wir befinden uns inmitten eines auch geoökonomischen Machtkampfs.
Und ich sehe da gerade eine ganz große Gefahr, Entschuldigung, wenn ich da gerade mal unterbrechen darf, weil ich sehe, Sie sprechen so recht die Abhängigkeit an. Ich sehe die große Gefahr, dass Europa sich erneut abhängig macht, und zwar diesmal von dem grünen Wasserstoff, der vor allem von den Golfstaaten kommen wird. Vereinigte Arabische Emirate, Saudi-Arabien werden grünen Wasserstoff zu rekordgünstigen Preisen anbieten, und wir sollten uns nicht einseitig abhängig machen von einem sehr billigen grünen Wasserstoff, der unsere Wirtschaft in Europa am Laufen halten muss, sondern wir sollten auch da jetzt wirklich die Lehren ziehen aus der Gasabhängigkeit von Russland und sagen, wir diversifizieren das und wir nehmen nicht nur den grünen Wasserstoff von den Golfstaaten, sonst begeben wir uns.
Aber das tun wir ja nicht. Also wenn ich da mal kurz einhaken darf.
Das ist richtig.
Also ich meine, es geht hier wirklich um Diversifizierung im wahrsten Sinne des Wortes.
Das ist
genau das, was wir eben jahrelang vernachlässigt haben. Das wird uns jetzt bewusst, das ist vollkommen klar. Und gerade mit Blick auf grünen Wasserstoff und unsere grüne Energiewende sind uns, glaube ich, hier nach wie vor noch gar nicht richtig oder den meisten gar nicht richtig bewusst, welche Abhängigkeiten übrigens auch in Richtung China hier bestehen. All das, was wir brauchen, auch an kritischen Mineralien und Ressourcen zur Herstellung und zur Übersetzung des Ganzen in eine grünere Revolution oder Energierevolution, das kriegen wir tatsächlich eben nicht nur, das kriegen wir im Moment fast ausschließlich aus China, und auch das muss dringend diversifiziert werden. Also wir haben keine Wahl, als hier wirklich pragmatischer heranzugehen an das Ganze. Und da das sieht man ja auch an der Reaktion im Moment der Bundesregierung. Da geht man überall hin.
Ich sehe mit Sorgen auf die Uhr, dass wir gerade noch mal 3 Minuten haben. Aber die Frage, die ich noch unbedingt loswerden will, ist, was haben wir denn diesen Ländern anzubieten in Konkurrenz zu China, in Konkurrenz auch zu den Vereinigten Staaten? Was wir ihnen anzubieten haben, ist wertegeleitete Außenpolitik, oder?
Ja, aber ich meine, ich glaube, wir haben ein bisschen mehr anzubieten.
Etwas pointierte Frage.
Genau. Also ich glaube schon, dass wir...
Aber wir sind ein mühsamer Partner, oder nicht?
Genau, wir sind ein mühsamer Partner, aber vielleicht auch ein nachhaltigerer Partner. Und wir hatten das ja jetzt gerade schon gehört. China macht den Anschein, dass alles sehr einfach wäre, aber in der Umsetzung ist es vielleicht nicht alles immer sehr einfach. Und China hat... Jetzt im Falle Irans, hat man auch schon gehört, eben nicht so viel investiert, wie der Iran das gerne gehabt hätte. Ich glaube, wenn wir uns zu der Bewegung dort, zu den Protesten bekennen wollen, dann ist es die Aufgabe Europas, genau zu gucken, wo Gelder hinfließen. Und genau sowas macht China natürlich nicht. Wenn wir über Infrastrukturprojekte beispielsweise sprechen, China hat eine große Seidenstraßeninitiative, dann kommen wir auch mit einer Initiative, die nachhaltiger sein soll, grüner sein soll und so weiter. Aber natürlich müssen wir es umsetzen und natürlich müssen wir Angebote machen. Und das, glaube ich, ist bislang nicht passiert. Also wir sollten uns nicht gleich so einschüchtern lassen von China als der große Akteur, sondern vielleicht mit etwas mehr Selbstbewusstsein rangehen und sagen, wir haben natürlich auch was anzubieten, auch wenn es vielleicht etwas mühsamer ist.
Aber muss unsere Außenpolitik pragmatischer werden, Herr Fröhlich? Sie haben 30 Sekunden.
Ja, ich habe es ja schon angesprochen. Da bin ich felsenfest von überzeugt, dass sie das tun muss. Und wir haben keine andere Wahl. Ist übrigens auch mit Blick auf die Wahl unserer Partner wird das gelten. Und das sehen wir ja gerade eben im nahen Mittleren Osten. Darüber haben wir heute gesprochen. Und wenn wir diese Staaten, da dürfen wir nicht nur nach dem Schema Schwarz-Weiß oder Demokratien oder illiberale Demokratien vorgehen, sondern da werden wir gezwungen sein, auch in diesem geoökonomischen Machtkampf tatsächlich pragmatischer vorzugehen. Das ist gar keine Frage.
Stichwort wertegeleitete Außenpolitik, auf die warten wir ja eigentlich immer noch so ein bisschen. Und ich möchte auch daran erinnern, dass wir auch eine Politik machen sollten für die Menschen in der Region und nicht nur für die Machthaber in der Region. Das ist wichtig. Stichwort, was können wir anbieten? Ich denke, Europa bietet immer noch Verlässlichkeit, verlässliche Technologien. Die Windturbinen kann man auch aus China heranschaffen, die Solarpaneele, die großen Solaranlagen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Da sind überall chinesische Konzerne inzwischen involviert. Aber auch ThyssenKrupp ist da. Siemens baut das Schienennetz und die neue Bahn in Ägypten. Das heißt, wir haben haben immer noch, glaube ich, ein technologisches Pfund, mit dem wir wuchern können. Wir haben immer noch Technologien, die einfach als sehr verlässlich gelten, die deswegen auch weiterhin gefragt sind. Und wir sollten, glaube ich, in Europa deswegen nicht jetzt einfach nur pragmatisch sagen, wir kaufen grünen Wasserstoff, wir verkaufen Technologie, ohne noch irgendwelche Menschenrechtsfragen anzusprechen. Denn das ist unsere Nachbarschaft. Der Nahe Osten ist unsere Nachbarschaft, da leben zu viele Menschen. Und Europa zahlt ja den Preis für diese Konflikte in Form von Geflüchteten und humanitär. Europa ist der größte Geber humanitärer Hilfe in den lokalen Konflikten. Und das müssen wir in politisches Kapital umwandeln.
Das war unsere Diskussion an diesem Mittwochabend. Paradigmenwechsel haben wir gefragt. Chinas Griff nach dem Nahen Osten. Das haben diskutiert Ali Fatollah Nejad, Politologe, Stefan Fröhlich von der Universität Erlangen-Nürnberg, Christine Hellberg, freie Journalistin und Angela Stanzel von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Am Mikrofon war Thilo Kössler. Ich wünsche Ihnen und uns hier im Studio und Ihnen, Herr Fröhlich, einen angenehmen Abend und danke, dass Sie dabei waren.